Wir sind in der Esther-Reihe und das Thema heute ist: Gib nicht auf, dein Wunder ist unterwegs. Ich weiss nicht, wie es dir geht heute Morgen. Vielleicht bist du an einem Punkt, wo du sagst, ich habe eigentlich schon aufgegeben. Vielleicht ist dein Glaube auf der Prüfung, auf der Geduldsprüfung und du merkst, da, was ich mir erhofft, das trifft nicht ein. Ich bete schon so lange für etwas und es passiert nichts. Vielleicht ist deine Ehe an einem schwierigen Punkt. Du stehst am Punkt und sagst, ich weiss nicht, eigentlich, ob ich aufgeben soll oder nicht. Vielleicht stehst du im Job an einem Punkt, du hast keinen Erfolg. Es ist nicht so, wie du es vorgestellt hast. Du merkst, es frisst dich auf. Und du weisst nicht, ob du aufgeben sollst. Vielleicht hast du schon aufgegeben, vielleicht hast du aufgegeben in einer Beziehung, in einem Konflikt. Weil du merkst, es ändert sich nichts, ich bin schon so lange dran, es passiert nichts, du hast aufgegeben. Vielleicht sind es andere Punkte. Und ich wünsche dir heute Morgen, dass du rausgehen kannst und sagen, hey, nein, ich gebe nicht auf. Gott ist dran, Gott wirkt, auch wenn ich es nicht immer merke, auch wenn es nicht immer so offensichtlich ist. Ich halte fest an seinen Verheißungen, ich halte fest an dem, was er mir verspricht. Ich halte fest an der Bibel, an seinem Wort und ich nehme Gott bei seinem Wort. Ja, du bist vielleicht in einer Situation, hast das Gefühl, eine Situation oder Menschen wollen dir rauben, was Gott mit dir oder du mit Gott bis jetzt aufgebaut hast. Wie sollst du dich da drin verhalten? In unserer Geschichte mit der Esther, da wird Esther und der Mardochai, ihren Onkel, ganz mächtig auf Prüfung gestellt. Und zwar hat sich die Situation dermassen dramatisch verändert, wie sie sich das vermutlich nie in den schlimmsten Albträumen vorgestellt hätte. Die Situation ist die, ganz kurz, Volk Israel ist verschleppt worden. Sie sind in Babylon, eine Fremdherrschaft. Sie leben jetzt in Persien, das ist ein riesen, mega Weltreich. Und Gott hat schon das erste Wunder da, nämlich, er hat Esther zur Königin von Persien gemacht. Das hat sich auch schon niemand erträumen. Also an sich ist ein Wunder passiert. Doch jetzt in dieser Situation, statt dass die Esther Einfluss nehmen und sich die Situation zum Guten verändern, jetzt geht es gerade in diese Richtung. Und ich kann mir vorstellen, die Esther, der Mardochai, das Volk Israel, die haben den Kopf voller Fragen, verstehen nicht, was passiert. Warum lässt Gott das zu? Einerseits ein Wunder, andererseits passieren Sachen, wo man das Gefühl hat, Gott, wo bist denn du? Jetzt habe ich gemeint, es geht so richtig ab mit dir. Aber nein, es geht gerade in diese Richtung. Was passiert? Das Volk Israel soll ausgerottet werden. Kannst du drücken, Silas, für mich? Irgendwie geht es nicht. Esther 3, 13. An einem einzigen Tag, am 13. des 12. Monats, des Monats Askar, sollen alle Juden getötet werden. Junge und Alte, Kinder und Frauen. Niemand darf überleben und ihren Besitz wird beschlagnahmt. Ich weiss nicht, wie manchmal man das Volk Israel schon ausrotten auf dieser Welt. Ich habe es nicht gezählt, aber x-mal. Und es gibt sie immer noch. Aber wenn du in dieser Situation stehst, eine äußerst dramatische Situation. Gott, du lässt Sachen zu. Auch gut, dann denken wir, hey, jetzt geht es vorwärts, dann kommt ein Rückschlag und man hat das Gefühl, alles sprengt in die Luft. Alles, was ich aufgebaut habe in meinem Leben, scheint wie ein Kartenhaus plötzlich zu verkehren. Was ist los, Gott? Wo bist du in meiner Situation? Vielleicht gibt es auch so Zeiten in deinem Leben, wo du Gefühl hast, mein Leben und die Realität in meinem Leben, das ist so eine grosse Differenz zu, wenn ich die Bibel lese, wo ich lese, was Gott alles tut und die Verheißungen und ich bringe es irgendwo nicht zusammen mit meinem Leben. Vielleicht stehst du in diesem Spannungsfeld und das stresst dich und du hast das Gefühl, Gott hat sich vielleicht sogar mir entzogen. Er ist gar nicht wirklich konkret interessiert an meinem Leben, am Gelingen von mir, von meinen Plänen. Vielleicht siehst du auch seine Spuren nicht immer. Und das kann einem zur Verzweiflung bringen. Ich habe diese Woche ein WhatsApp bekommen, oder mehr Gemeindeleitung. Und dort ist gestanden, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Aber das kann dauern. Spätestens rechtzeitig. Ich habe spannende Geschichte gefunden, ein Gleichnis von Jesus. Vielleicht gibt uns das ein bisschen eine Antwort, wenn wir das Gefühl haben, hey, wir sind mit Gott unterwegs, wir haben Verheißungen, aber passieren Sachen, die nicht dem entspricht, und wir das Gefühl haben, statt dass wir in Richtung mit Gott unterwegs sind, läuft es gegenteilig. Ein Text von Jesus in Markus 4. Da vergleicht er das Reich Gottes mit einem Gärtner. Oder mit einem Landwirt. Jesus erklärte weiter, Gottes Reich kann man vergleichen mit einem Bauern und der Saat, die er auf sein Feld gesät hat. Nach getaner Arbeit legt er sich schlafen. Ich weiß zwar nicht, wie viele Schlafbauern haben, die müssen ja sehr früh auf, aber legt er sich schlafen, steht wieder auf, um das Tag aus, Tag ein. Währenddessen wächst die Saat ohne sein Zutun heran. Ganz von selbst lässt die Erde die Frucht aufgehen. Zuerst kommt der Halm, dann die Ähre und schlussendlich als Frucht die Körner. Sobald aus der Saat das reife Getreide geworden ist, lässt der Bauer es abmähen, denn die Erntezeit ist da. Wir wissen alle, wenn wir säen, braucht es nachher eine Zeit, wo wir einfach warten müssen oder das pflegen. Wenn man mit den Kindern so mit Zäumli-Zeug macht, nimmt man doch meistens Kressig. Wieso? Das macht Wusch und schon ist grün. Es macht nicht immer Wusch in unserem Leben. Es ist nicht immer gerade grün. Und ich finde das ein mega spannender Text. Da passieren Prozesse in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Und wir Menschen sind extrem auf sichtbar fixiert und auch auf Instant. Oder? Alles muss schnell sein, Knopfdruck, Kaffee läuft raus oder Pulver drin. Es muss also so sofort oder noch schneller. Gott, gib mir Geduld, aber sofort. Und dann sagt Gott, hey, nein, im Reich Gottes ist es eben nicht immer sofort, es ist nicht immer Instand. In deinem Leben sind Prozesse nicht immer Instand, sondern da gibt es eine unsichtbare Welt, wie wenn man sagt, da passiert im Boden ganz Wichtiges. Das Korn quillt auf, es sprengt die Hülle, dann geht es zuerst mal ab, es muss ein bisschen Würzli graben, es muss eine Tiefe haben und dann will es das Licht, dann geht es zu. Das ist ein Prozess, braucht Zeit. Und wenn du das gesagt hast und am nächsten Tag gehst du schauen, denkst du, oh, das hat nichts gebracht und du grabst das Sämli wieder raus, wird es nie etwas daraus. Was sagt der Text? Der Text sagt, wenn wir uns auf Gott einlassen, vielleicht so Sämli setzen in unserem Leben, sprich Vertrauen setzen auf etwas, Reich Gottes bauen, dann braucht das Zeit. Dann schafft Gott im Hintergrund an deinem Leben viel mehr, als dir das bewusst ist. Dann schafft er braucht Zeit. Dann macht das vielleicht etwas mit dir, mit deinem Denken. Dann kommst du vielleicht auf Prüfung, auf Geduldsprüfung, ob du kannst warten, ob das, wo du darauf setzt, die Verheißungen, ob die aufgehen. Ob du glaubst, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Wir sehen die Zeitspanne in der Bibel oft sehr und intensiv lang. Da kann das Volk Israel lange in der Wüste laufen, bis das Volk das verheißene Land einnehmen kann. Natürlich, sie haben mit dem Ungehorsam auch wieder zu tun. Oder der Abraham. Wie lange hat er müssen warten, bis Zara schwanger war? Dann, wenn man nicht mehr schwanger wird. Mit 90 oder wie viel? Da gibt es Prozesse in deinem Leben. Und die Gefahr ist, wenn wir es nicht sehen, dass wir meinen, Gott hat es vergessen. Dass wir meinen, wir sind auf uns gestellt, er braucht es nicht oder er mich. Er baut sein Reich ohne Idee. Nur weil du nicht siehst, was im Untergrund oder ich sage jetzt mal, in der unsichtbaren Welt passiert. Gott will mit dir sein Reich bauen in Zusammenarbeit. Und er schafft im Hintergrund viel mehr an dir, durch dich, mit dir, um dich, als du dir das nur kannst vorstellen. Er umgibt dich mit seinem Geist, er wohnt in dir, er schafft und tut dich vorbereiten. Und da haben wir einen ganz spannenden Text im Epheser 2, Vers 10, wo er sagt, ich bereite vor, Werk, dass du nach dir kannst ergreifen und dort drin leben und da etwas passiert. Nur, dort drin haben wir oft Zeitspannen in unserem Leben. Und die zu ertragen, die auszuhalten, das ist manchmal wirklich schwierig. Wunder in unserem Leben, stelle ich oft fest, hat ja auch mit uns selber zu tun. Es ist spannend, was der Mordechai nämlich unternehmen muss, nachdem der König rausgeht, das Volk vernichten. Er geht jetzt nicht einfach heim und pennen, sondern er merkt, Mordechai, jetzt musst du in die Hose. Jetzt musst du etwas unternehmen. Jetzt musst du einen mutigen Schritt tun. Und vielleicht ist das ja wieder so ein Sämli sein und sagen, Wunder haben auch mit mir zu tun, ob ich bereit bin, einen Schritt zu tun in meinem Leben. Ob ich bereit bin, nochmal ein Telefon zu machen. Ob ich bereit bin, nochmal eine Bewerbung zu schreiben. Ob ich bereit bin, das zu tun, was Gott von mir verlangt. Dass ich sage, ich investiere mich, ich mache einen Schritt, im Vertrauen, dass Gott den Samen, den Schritt lässt aufgehen. Und der Mordechai ruft das Volk zusammen, er ruft Esther zusammen und sagt, Esther, das hat auch mit dir etwas zu tun. Und Esther sagt, ja, ich merke es. Komm ich um, ich gehe vor den König, ich mache den Schritt. Ohne zu wissen, wie es rauskommt. Ich habe mir überlegt, ob wir vielleicht manchmal in unserem Leben so wenig Wunder erleben, weil wir vielleicht auch wenig mutige Schritte tun, die dran wären. Wie soll ich erleben, ob Menschen aufs Gebet gesund werden, wenn ich mich gar nicht wage, erst so zu beten? Wie soll ich erleben, ob Gott mehr versorgt, wenn ich mich gar nicht auf ihn einlasse? Wie hätte Petrus erleben, dass das Wasser treibt, wenn er nicht aus dem Boot steigt? Wunder haben damit zu tun, dass ich bereit bin, den Schritt zu tun, den Gott will, loslassen und mich auf Gott einlassen. Und dann erlebe ich, dass Gott seine Zusagen in Erfüllung lassen lässt, auch wenn es vielleicht dauert. In der Vorbereitung habe ich ein Gespräch mit der Irene. Und die Irene hat etwas einfach mega Starkes erlebt in ihrem Leben in den letzten Wochen oder Monaten. So sie gesagt, Irene, komm, erzähl du uns, was du erlebt hast. Weil das hat ganz genau mit dem zu tun. Irene, darf ich dich bitten? Ist gut. Ich gehe ab.
Ja, gang nur. Drückst du mal einmal, bitte. Also, jetzt bin ich da. Jetzt kann ich ja so lange müssen warten. Ja, nein, ist gut. Nein, nicht das. Mein Erste. Hätte ich gern. Ich darf ein bisschen so sein, wie ich jetzt bin. Meine da vorne stehen. Ja, genau. Ich habe wirklich etwas ganz Spezielles erlebt. Und Jonathan hat es schon gesagt, ich habe ihm das erzählt. Und ich erzähle es heute gerne hier. Auch wenn ich nervös bin jetzt gerade und ja, einfach das probieren, wie ich es vorbereitet habe. Ich habe gemerkt, dass es so vieles drin hat, dass ich gar nicht sicher bin, ob es mir gelungen wäre oder ob es mir wird gelingen, euch das so zu berichten, dass ihr rauskommt. Weil es spielen so viele Sachen miteinander zusammen, die nachher zum Ziel führen, dass ich mich entschieden habe, ich versuche es ein bisschen aufzuskizzieren. das, was ich sage. Ich habe natürlich gedacht, das gibt ein schönes Bild, wo so eine Folie in die andere übergeht. Aber das ist es also nicht geworden. Sondern es ist manchmal ein rechtes Gewackel von einer Folie zur anderen. Aber es macht nichts, weil es ist bei mir in den letzten Monaten manchmal auch ein Gewackel gsi. Es war Herbst, vor einem Jahr, als ich mich entschieden habe, einem Dachdecker den Auftrag zu geben, mein Dach zu sanieren. Jetzt muss ich noch schnell etwas sagen. Ich habe etwas ganz Wichtiges vergessen. Ich stehe nicht da, um euch meine Geschichte zu erzählen, sondern ich stehe da zur Ehre von Gott. Weil er hat bewirkt, was da kann wirken. Und es ist emotional und ich stehe auch zu dem. Also, ich habe am Dachdecker den Auftrag gegeben, mein Dach zu sanieren. Aber der hat sehr viel zu tun gehabt. Und wir haben abgemacht, weil mein Dach ist noch dicht war, einfach uralt. Und wir haben abgemacht, dass wir einander einfach ab und zu anrufen und dann hören, hast du Zeit oder hast du noch nicht Zeit. So, das hat nicht pressiert. Es ist Winter geworden, es ist Frühling geworden, es ist Sommer geworden. Und meine Güte, an meinem Dach ist immer noch nichts passiert. Aber dann, nach diesen Sommerferien, jetzt in diesem Jahr, ist es dann losgegangen. Jetzt müsste mein Haus eigentlich ein kleines freundlicheres Gesicht machen, aber das ist mir erst nachher in den Sinn gekommen. Was ich noch nicht gesagt habe, mein Haus ist angebaut an einem anderen Haus. Und das gibt Schnittpunkte, dort, wo die beiden Dächer aneinander kommen. Und mein Nachbar ist sehr ein kompetenter Baufachmann. Und ich bin ja Bauleiterin. Und wir beide, das ist ein offenes Geheimnis, wir haben ziemlich andere Vorgehensweisen in der Bauerei. Weil es gibt verschiedene Vorgehensweisen in der Bauerei. Es ist nicht etwas falsch und etwas richtig. Und er und ich ticken da ein bisschen anders. Wir haben abgemacht, während der Bauzeit, dass wir am Montagmorgen, am 7. mit dem Dachdecker zusammen die Schnittpunkte besprechen für die Ausführungslösung. Und ich war recht angespannt auf diese Besprechung. Eben, weil mein Nachbar so gut ist und so anders tickt als ich. Und mir war aber sehr wichtig, dass wir das gut miteinander besprechen können, dass es aber auch für beide stimmt, weil es ist mein Dach und mein Geld. Und es ist sein Dach auch. Und ich weiss noch, ich habe am Sonntagabend zu der Ruth gesagt, du, morgen am Morgen um 8 Uhr bin ich dann auch froh, wenn das durch ist. Und dann, zwischen dem Abend, wo ich das gesagt habe, und am Morgen um 8 Uhr, ist es regnen. Also ich muss eigentlich sagen, ich komme schiffen. Und es hat ihr geregnet in meinem Haus. Ich muss eigentlich sagen, es hat ihr geschifft. Ich bin am Morgen ganz früh aufgestanden, weil ich mich vorbereiten auf das Gespräch. Aber dann habe ich stattdessen die Soßen aufgeputzt. Und ich weiss noch, ich bin dort am Boden geknüttelt, im Pischi, habe dort Lumpen für Lumpen aufgeputzt und es hat geregnet für uns. Es hat oben, wo es reingekommen ist, hat es fröhlich weiter plätschert. Und ich bin am Boden geknüttelt und habe also gesagt, denkt, betet fast, Jesus kann das Ganze irgendwann noch etwas Gutes an sich haben. Und das Erste, was mir da einfach dann spontan in den Sinn kam, war, ja, wie gehst du jetzt mit dem Dachdecker um? Einfach nicht, weil ein Dach darf nicht rinnen, auch nicht in der Sanierungszeit. Wir hatten die Besprechung gehabt, die ist gut gegangen. Die Leute konnten weiterbauen. Und ich war froh gewesen. Was ich nicht gewusst habe, nach dieser Besprechung ist mein Nachbar zum Coiffeur. Es ist etwas unscharf. Ich habe da wahrscheinlich in dieser Zeit schnell etwas unscharf gesehen, aber das durfte ich also nach dem Kaltstart morgen. Die Coiffeuse sagt zum Nachbar: Ah, das ist jetzt so schön, dass es mal geregnet hat. Es war ja dort trockener Sommer. Und mein Nachbar sagt: Das denken auch nicht alle. Was ich jetzt noch nicht gesagt habe, zu dieser Zeit, wo das jetzt abgelaufen ist, der Dachschaden und alles das, bin ich arbeitslos gewesen. Und auch das hat mein Nachbar der Coiffeuse erzählt. Und die Coiffeuse hat mitgeredet. Ja, sie ist schon Coiffeuse. Nein, alle Wertschätzung der Coiffeur und Coiffeuse entgegen. Staunen immer, wie die aus einer Uschel irgendetwas hinzaubern können, wo wieder ein bisschen aussieht. Ja, die Coiffeuse hat mitgeredet. Und was sagt sie? Sie erzählt meinem Nachbar, dass im Geschäft von ihrem Mann eine Stelle frei ist. Und was ist das für ein Geschäft? Ein Architekturbüro. Ja, und dann hat die Geschichte den Lauf genommen, den sie müssen. Ich habe die Stellenausschreibung online bekommen. Ich habe mich beworben mit Papier und Schreiber, weil meine Bewerbung war im Laptop und der Laptop war der, wo sie geregnet hat. Dann habe ich in das Büro angerufen und gesagt, sie würde mich gerne bewerben, aber meine Bewerbung hat gerade ein Schwimmfest. Ja, dann habe ich das Papier machen. Ich hatte zum Glück alle Unterlagen ausgedruckt und habe das so machen und habe die Stelle bekommen. Da hat es also einen Dachdecker gebraucht, der zu viel Arbeit hat. Es hat ein Dach gebraucht, das ein Loch hatte. Und es hat einen Nachbar gebraucht, mit zu langen Franseln, dass ich meine Stelle gefunden und bekommen habe. Lobe den Herrn, lobe den Herrn. Was ich hier erzählt habe, ist so wie ein äusserer Kreis von dem, was ich erlebt habe. Es gibt aber noch einen inneren Kreis. Ich habe ja gesagt, ich war arbeitslos. Ich habe Hochbauzeichnung gelernt ursprünglich und habe dann gearbeitet, habe mich ein bisschen weitergebildet, habe gearbeitet. Bin da so Schritt für Schritt, oder wie man halt im Berufskontext sagt, Stufe für Stufe weitergekommen und bin unterdessen in Zürich gsi und habe dort als Projektleiterin gearbeitet. Und ich wusste, bis 50 wollte ich einfach dort sein, wo ich beruflich hin will. Beruflich heisst lohnmässig, heisst positionsmässig und heisst das, was ich arbeite, was ich arbeiten will. So habe ich an dieser Stelle, wo ich war, auch per Ende letztes Jahr, also auch dann, wo ich das Dach in Auftrag gegeben habe, gekündigt und habe mich noch anders beworben, in einem Baumanagementbüro. Und dann habe ich es nicht so gesagt. Heute sage ich es so. Das war ganz klar eine Karrierestelle. Schon das, was ich wollte. Ich wollte ja in der verbleibenden Zeit bis 50, das ist nicht mehr so lang, raufkommen, dort rauf, wo ich will. Im Berufsdenken nach wie vor für mich eine verständliche, vernünftige und auch sehr erlaubte Vorgehensweise. Es war Sonntag, der Tag, bevor ich an diesem neuen Ort angefangen habe. Und dann stirbt der Urschmerz. Das ist der Mann von meiner nächsten Freundin und meinem eigenen nächsten Mannfreund. Die Route ist da, wir haben das fest miteinander besprochen, ob und wenn ja, wie ich das berichte. Und ich kann hier in der Mino nicht von einem Todesfall reden. Und jetzt kommt ein Teil, wo sehr emotional ist für mich. Aber es ist auch ein Schlüsselteil von dem ganzen Geschehen. Und ich habe mich entschieden, dass ich das ausformuliere und vorlese, dass ich das so bringen kann, wie ich es möchte, und dass ich es aber sicher bringen kann. Also ich kann jetzt anfangen zu arbeiten am neuen Ort. Und dann hat für mich eine interessante, aber auch sehr intensive und herausfordernde Zeit begonnen. Zum einen bin ich losgelaufen in diese neue Stelle hinein. Und das war wirklich tough. Da wurde in einer Liga gespielt, in welcher das Menschliche wenig Platz haben durfte und konnte, weil es den Herausforderungen und dem Streben nach Erfolg in großen Projekten für namhafte Bauherren über die Landesgrenzen hinaus den Platz freiräumen musste. Fachlich war alles hochinteressant und ich rannte recht gut mit. Ich glaube, dort wäre ich vor 50 Jahren oben gewesen. Zum anderen erlebte ich ganz nahe und persönlich mit, wie meine Freundin, meine Ruth, durch diesen Schicksalsschlag ihr ganzes Leben, ihren Alltag, tausend kleine und große Situationen neu herausfinden, erproben, sich deren stellen und erleben musste und natürlich heute noch muss. Von einem Tag auf den anderen war nichts mehr, wie es gestern war. Da wird Kleines groß und Großes klein. In mir kamen Fragen auf nach Werten und Prioritäten im Leben, gerade auch bezüglich meines beruflichen Engagements, was davon bleiben wird und was daneben noch Platz haben sollte. Nicht, was und wie ich es bis anhin handhabte, sondern wo und wofür ich mich ab jetzt in Zukunft investieren, welchen Preis ich wofür bezahlen möchte und welchen auch nicht. Es war, als würden sich die beiden Schienen, auf denen mein Lebenszug am Fahren war, auseinander bewegen. In eine Richtung drängte die berufliche Spur, in eine andere Richtung verlief die private, die Spur vom Leben, so habe ich dann am liebsten gesagt. Und ich merkte, dass mich die Diskrepanz zwischen diesem taffen, kalten Arbeitsleben und dem nahen Erleben mit Ruth und ihrer Situation früher oder später auseinanderreißen wird. So musste ich mich entscheiden, entweder alle diese Fragen und Empfindungen unterdrücken und wacker weiter nach oben säckeln, sorry, ich kann es gerade nicht feiner sagen, oder ich entscheide mich für das Leben. Ja. Und dann habe ich auf Ende Probezeit in Zürich gekündigt. Aber ich habe nicht weiter gewusst. Ich wusste, der Schritt ist richtig. Da bin ich ganz sicher gewesen. Aber ich habe nichts weiter gewusst. Ich habe dann angefangen zu spüren, dass ich zwar, glaube ich, offen bin für vieles, aber ich würde schon sehr gerne auf dem Beruf wieder arbeiten. Ich liebe meinen Beruf. Ich habe gemerkt, dass ich nach diesen 4 Jahren Zürich so gerne wieder mal in der Nähe wäre. Auch in der Nähe von meinen Leuten. Und natürlich, nachdem, wo ich da im Meer am Arbeiten war, habe ich auch gewusst, mein Arbeiten muss eine Sinnhaftigkeit haben. Wirtschaftlich gesehen, vermute ich, hatte ich wahrscheinlich relativ gleich wieder eine Stelle gehabt. Ich bin eine Frau, aber nicht schwanger wird vom Alter her. Ich habe schon ein bisschen Berufserfahrung bei mir, muss aber doch noch recht lang arbeiten. Und der Baumarkt ist einfach trocken. Also vermutlich, wenn ich einfach eine Stelle ein Stellenangebot, wenn ich dort den Fuss gehabt hätte. Es hätte sein können, dass ich gleich mal wieder eine Stelle hatte. Aber die haben natürlich auch gewusst, ohne zu wissen, was das bedeutet, jetzt kann ich aber nicht einfach weitermachen, wenn ich aufgehört habe. Ja, und dann kommt mein Nachbar und seine Coiffeuse mit ihrem Mann, der eine Stelle frei hat in einem Architekturbüro. Und was ist das für ein Architekturbüro? Das ist in Mue, eine Viertelstunde von meinem Zuhause weg. Und es ist ein Architekturbüro, das angestellt ist vom Paraplegikerzentrum in Nottwil. Das heisst, dass mein Arbeiten in Zukunft, von morgen in einer Woche an, dass mein Arbeiten in Zukunft für Leute wird sein, die das brauchen, dass wir arbeiten für sie, dass sie ihren Alltag einigermaßen gut und wenn immer möglich daheim können prestieren. So hat mich ein nahes und persönliches Schicksal aus einer Stelle herausgeführt, ich sage es jetzt ein bisschen ironisch, wo über Leichen hinweggegangen ist. Und hat mich hingeführt an eine Stelle zu Leuten mit Schicksal, die darauf angewiesen sind, eben, dass unsere Fachkompetenz sie unterstützen in ihrem Alltag. Lobe den Herrn. Lobe den Herrn. Der äussere Kreis, den ich erzählt habe, ist eben der äussere Kreis. Dort sind Sachen drin passiert, sorry, aber die kommen einem selber nicht in den Sinn. Und die würde man nie einfach so miteinander kombinieren. Aber es hat in diesem äusseren Kreis auch ganz viele Sachen drin gehabt, die ich einfach äusserlich können müssen machen. Dann ist der innere Kreis. In diesem inneren Kreis dort konnte ich selber nicht so viel dazu beitragen. Sorry, ich bin da auf der Falschen. Ich habe doch gedacht. In diesem inneren Kreis geht es um Werte und Empfindungen. Das und wie die Fragen und eben die Empfindungen, die Gedanken bei mir gekommen sind, die konnte ich nicht selber beeinflussen. Aber ich habe dort in dieser Phase gemerkt, dass es an mir ist, darauf zu reagieren oder auch nicht. Und ich habe dort einfach begriffen, wenn ich auf das, was da gekommen ist, nicht reagiere, dann muss ich aber aufhören, zu bitten und zu beten, dass Gott mich führt in meinem Leben. Und dann gibt es da noch den ganz innersten Teil. Das Zentrum. Was da geschehen ist und hoffentlich weitergeht, das ist der Teil, wo ich gar nichts selber dazu beitragen konnte. Das ist meine Charakterschulung. Und ich habe im Vorbereiten gemerkt, es ist ganz schwierig, das in Worte zu fassen und so zu formulieren, dass man es vortragen kann. Weil ganz vieles davon spüre ich einfach. Und gleich gehört es zu dieser Geschichte. Und gleich braucht es einen Teil davon, um hier noch dazu zu bringen. Darum habe ich es aufgeschrieben und darum werde ich hier recht viel einfach auch ablesen. Nach der Kündigung in Zürich habe ich mich manchmal gefragt, ja und jetzt? Okay, ich habe gekündigt. Ich werde irgendwann wieder arbeiten. Aber für was? Für was das Ganze? Was nützt es? Was bringt es? Es war ja von mir nicht eine bewusst geplante Arbeitspause oder eine lang gewünschte Auszeit, vielleicht für eine Reise oder für sonst etwas. Die Leute haben damals zu mir gesagt, hey, geniess die Zeit, so etwas hast du vielleicht nie wieder. Und ich habe dann damals gedacht für mich, ich möchte die Zeit nutzen. Und ich habe sie geschätzt. Es hat ganz viele Sachen drin gehabt, wo ich im normalen Arbeitsalltag nicht hätte machen können. Und für das bin ich sehr, sehr dankbar. Aber geniessen war es das nicht. Ich konnte zwar mega coole Sachen machen, wo ist der Kurt? Kurt. Ich konnte zum Kurt malen, ich habe mit dem Markus zusammengearbeitet, ich war mit dem Hansjörg unterwegs, aber ich war arbeitslos. Und zwar ohne Ende. Ohne Ende. Ich hatte keinen Lohn, ich hatte keine Aufgabe, ich hatte keine Herausforderung, ich hatte kein Ziel. Ich war einfach arbeitslos. Ich habe nicht mal gewusst, in welche Richtung ich etwas suchen soll. Und ich bin altersmässig in einer Phase, wo man arbeiten will, wo man auch noch mag, wo man in die Arbeitswelt gehört. Erst dann, als ich mich anfangen vorbereiten für das Bewerbungsgespräch, das ich hier gehen durfte, auf Mühe, und dann auch dort selber, habe ich gemerkt, ist mir aufgefallen, aufgrund der Gedanken, aufgrund von dem, was ich geredet habe, aufgrund von dem, was ich gefragt oder geantwortet habe, oha, das ist aber eine andere Irene, als ich mich das in der Geschäftswelt gewohnt war. Und das ist jetzt eben das, was ich für mich einfach spüre und was ein schwierig ist, in Worte zu fassen. Aber ich habe mich entschieden, oder ich möchte gerne gleich zwei, drei Sachen erwähnen, einfach, dass ihr merkt, was ich meine, weil es gehört wirklich dazu. Die äußere Geschichte ist gewaltig, aber der innere Teil, das ist Gottes Werk eben auch. Ich bin mir ja gewöhnt, vom Arbeiten relativ sicher vor Leuten aufzutreten. Und gerade als Frau in einer männerdominierten Arbeitswelt musste ich häufig Wahrung behalten, auch in schwierigen Situationen. Am Vorstellungsgespräch musste ich natürlich erklären, warum ich eine Stelle suche, also sprich, warum ich arbeitslos bin in diesem Alter. Und in meiner, ich bin ja nicht Mutter zum Beispiel, einfach, ich bin ja zum Arbeiten. Und dann habe ich das kurz berichtet, natürlich, geantwortet. Und beim Hauptauslöser von meiner Arbeitslosenzeit, beim Tod vom Urs und beim kurzen Antönen von der Situation von meiner Ruth, ist mir das so nahe gekommen, dass ich brüllen musste. Am Vorstellungsgespräch. Super. Aber ich bin dort gesessen und ich habe gemerkt, ja, das ist meine Geschichte. Das ist jetzt einfach mein Herz. Es war ein hochprofessionelles Vorstellungsgespräch, so wie mir so Gespräche gefallen. Und wie ich sie auch kenne in der Geschäftswelt. Wir sind Fachleute an diesem Tisch gesessen, die auf Augenhöhe geredet haben miteinander. Aber ich bin einfach anders da gesessen. Ich war anders drinnen. Und es hat sich ganz gut angefühlt, trotz dieser Geschäftlichkeit. Es war ganz warm und weich in mir. Mir ist es eben nicht in erster Linie darum gegangen, eine Karrierestelle zu posten, sondern ich bin dort gesessen und ich habe mit Fragen und Antworten versucht herauszufinden, ob die Leute und die Arbeit, die dort angeboten wird, das Büro, zu mir und zu meinen Werten passt. Und das ist eine andere Ausgangslage. Ein bisschen andere Irene. Das Thema Lohn. Wenn ich denke, wie ich am Gespräch an dieser letzten Zürich-Stelle zum Thema Lohn auftreten bin. Dort war mir klar, ich komme und ich will diesen Lohn. Diesen Lohn. Ich habe ja aufgebaut bis 50. Dann hat das dazugehört. Und ich bin auch gestanden für das Wotten, für diesen Lohn. Und ich habe diesen Lohn bekommen. Natürlich habe ich mich auch jetzt für das Bewerbungsgespräch zu Mühe überlegt, was möchte ich für einen Lohn. Und ich bin mit einer Lohnvorstellung gekommen und ich bin für die eingestanden. Aber ich habe gemerkt, da ist ganz eine andere Herzenshaltung. Wieder etwas, das ich einfach für mich gespürt habe. Und das ist neu. Und der Lohn ist jetzt auch neu. Aber es läuft gut. Das Thema Pensum. Es ist ja gang und gäbe, dass man Prozent angestellt ist. Für das gibt es ganz viele gute Gründe, aber sicher für mich nicht. Und wenn ich einmal von jemandem gehört habe, ich arbeite 80%. Und das war nicht, weil Kinder daheim sind oder weil der Partner irgendetwas oder so. Da habe ich mir schon gedacht, 80%. Oh. Beim Vorbereiten auf das Gespräch, hier zu Mühe, habe ich mich ertappt beim Gedanken. 80% wäre auch mal noch schön. Und zwar nicht einfach für mich ein bisschen schön zu haben, also das auch, aber einfach auch für Freiraum und Möglichkeiten zu behalten, für anders, für Nebenschaffen. Und das Denken, das ist definitiv neu für mich. Und es fühlt sich so gut an, warm und weich. Ich bin jetzt angestellt für 70%. Aber nur 2 Monate lang. Das wird super. Ich habe mich als Berufsfachfrau bisher nicht falsch verhalten. Man darf ehrgeizig und zielstrebig sein und auftreten und man darf wollen weiterkommen. Und das werde ich auch in Zukunft. Aber ich merke, dass meine Motivation anders ist. Meine Werte und Prioritäten fürs Arbeiten, für das, wo ich arbeite, für das, was mein Arbeiten bewirkt, die sind verändert worden. Ich bin verändert worden. Sonst mich da ja nicht. Sonst möchte ich irgendwie wieder ein grosses Projekt im Ausland betreuen. Ich weiss, das brauche ich beide Hände, ich weiss, dass mein Sommerdachloch, das ist zugeflickt und dicht. Ich weiss, es hat geregnet und es ist alles trocken geblieben. Und ich meine zu spüren, dass da bei mir etwas zubereitet wird und sich etwas anfängt zu öffnen, für einmal ganz oben anzukommen. Das ist meine Geschichte. Vielschichtig, wie man es hier sieht. Und sehr eindrücklich. Lobe den Herrn. Amen.
Mal, Irene, für deine persönlichen Worte. Und ja, so schreibt Gott mit uns Geschichte. Teil Zeug sieht man im Hintergrund, in uns, Teil nicht, aber es passt. Und so hat er auch mit dir ja, viel vor. Und ich hoffe, die Geschichte von der Irene ermutigt dich. Gib nicht auf, dein Wunder ist unterwegs. Hey, lade jetzt euch ein, dass wir zusammen vor Gott kommen. Wir wollen zusammen oben mal feiern. Es hat 2 Tische vorne, hinten einen, oben einen. Wir wollen eine Zeit von der Anbetung haben. Die können an den Tisch Gemeinschaft haben mit Jesus. Und Ja, gebt Jesus eine Antwort, öffnet euch ein Herz ihm. Danke, Jesus, einfach, dass du da bist und ja, dass du deine Geschichte schreibst, so ganz persönlich, mit jedem von uns. Danke, Jesus, für die Irene und ja, dass du sie so einfach gut geführt hast und sie an einen neuen Ort angebracht hast, äusserlich, aber auch im Herz. Und ich danke, dürfen wir jetzt vor dir kommen, Jesus, mit dir Gemeinschaft haben und ja, bewege unsere Herzen. Amen.